ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Eine Schublade im Stadtmuseum Kaufbeuren. Nicht irgendeine, sondern die von Sophie von La Roche, der ersten deutschen Berufsschriftstellerin. Museumsleiterin Petra Weber zieht sie langsam auf.
Es gibt eben die Geschichte, das schreibt sie selber in einem ihrer Werke, dass sie immer an ihrem Schreibtisch einen Stickrahmen liegen hatte. Das konnte sie dann über ihre Schriftstücke schieben, weil es natürlich für eine Frau in ihrer Zeit sehr viel schicklicher war, zu nähen und zu sticken, als schriftstellerisch tätig zu sein.
Es ist um 1771, als Sophie von La Roche ihren ersten Roman veröffentlicht. Das Fräulein von Sternheim sorgt für ordentlich Furore. Eine Frau, die über Frauen schreibt, das ist etwas Neues für die Leserinnen. Selbst die Dichterkollegen Goethe und Herder sind begeistert. In mehrere Sprachen übersetzt wird das Buch ein Bestseller und Sophie von La Roche berühmt. 41 Jahre ist sie da alt und hat 5 Kinder. Ihr Leben ist ungewöhnlich für das einer Frau im 18. Jahrhundert. Normalerweise ist in der Zeit der Wirkkreis für Frauen zu Hause, während sich Männer in der Öffentlichkeit und in der Welt bewegen. Sophie von La Roche beginnt diese Grenze zu verschieben, durchs Schreiben und durchs Reisen. Sophie wird 1730 in Kaufbeuren geboren. Der Vater, ein angesehener Arzt, legt Wert auf Bildung, bringt ihr sehr früh schon das Lesen bei. Sie soll ein Wunderkind werden. Vieles darf das begabte Mädchen lernen. Latein allerdings nicht. Das geht dem Vater doch zu weit. Auch ihre erste große Liebe darf sie nicht heiraten. Ebenso wenig ihren Cousin, den Dichter Christoph Martin Wieland, der sie zum Schreiben ermutigt. Schließlich lässt sich Sophie auf eine Vernunftehe ein und heiratet den Hofrat Georg Michael Frank La Roche, der später geadelt wird. Mit ihm geht es an den kurfürstlichen Hof zu Mainz. Und ihr Mann lässt sie machen, auch wenn er sich schon mal darüber beschwert, dass sie zu wenig Socken stopft. Sophie lernt Sprachen, schreibt Romane. Sie wird zu einer gesellschaftlichen Institution und Gastgeberin.
Die Sophie von La Roche hatte ja einen literarischen Salon, in dem sich eben Größen der Zeit, Intellektuelle auch getroffen haben und sich mit ihr ausgetauscht haben. Da sieht man dann eben so Namen wie Goethe oder Herder, die da auftauchen und die tatsächlich mit Sophie von La Roche in dieser Zeit in Kontakt waren.
Als der Ruhm nach 10 Jahren nachlässt, wechselt sie kurzerhand das Medium. Sie bringt als erste deutsche Frau ein Magazin für Frauenzimmer heraus. Nicht Männer sollen länger bestimmen, was Frauen lesen und lernen sollen, sondern Frau selbst. Sophie von La Roche lebt es vor und macht den nächsten Schritt raus aus dem Salon. Sie verlässt das Haus, um Frauen schreibend die Welt zu zeigen. Da ist sie 54 Jahre alt, sagt die Germanistin Erdmut Joost, die an den Berliner Universitäten viel über Sophie von La Roche geforscht hat.
Insofern hat sie sich dann eben vom Reisen erhofft, dass sie da Kontakte anbahnen kann, dass sie Menschen kennenlernen kann, die bei ihrer Karriere helfen können. Aber das Allerwichtigste war ihr natürlich Reisen, ja, die Welt sehen und vor allen Dingen natürlich zu den Sehnsuchtsorten der Aufklärung zu reisen. Und das waren eben die Schweiz, Frankreich, England und Italien.
Jedes dieser Länder steht für etwas anderes in ihrer Zeit. Die Schweiz für Freiheit und frühe demokratische Ideen. Frankreich für Kultur und geistige Eleganz. England für einen Staat, den La Roche als besonders vorbildlich erlebt. Und Italien schließlich für die Ursprünge von Kunst, Bildung und bürgerlicher Kultur. Minutiös plant Sophie von La Roche ihre Reisen, steigt als erste Frau auf den Mont Blanc, besucht Sehenswürdigkeiten und schaut sich vor allem an, wie Frauen in anderen Ländern leben. Adlige, Erzieherinnen, Wöchnerinnen, leichte Mädchen. Von allen kann sie etwas lernen und sie will die Inspiration weitergeben.
Das sagen Sophie von La Roches Reiseberichte eigentlich immer. Sie sagen, hey Mädels, hier draußen ist eine Welt voller weiblicher Entfaltungsmöglichkeiten und Verdienste. Macht's mir nach, schreibt drüber. Sie denkt sich halt, je mehr Frauen reisen und darüber schreiben, desto weniger wird man eben die legitimen Anliegen von Frauen weiter ignorieren können.
Also Bildung, eigenes Denken und ein selbstbestimmteres Leben. Frauen sollen mitreden dürfen und als denkende Menschen ernst genommen werden. Ganz im Sinne der Aufklärung. Doch genau das hat auch manchen Zeitgenossen provoziert.
Und die haben dann gesagt, oh Gott, nee, also unser junges Frauenzimmer wird irgendwie angestachelt, auch fremde Luft atmen zu wollen. Also diese Reisesucht bei Frauen, das müssen wir irgendwie verhindern.
Doch weibliches Reisen wird durch Sophie von La Roche vorstellbar. Rund 100 Jahre später scheint sich trotzdem wenig verändert zu haben. Oder etwa doch? Auftritt von Ida Pfeiffer 1857 im Königspalast auf Madagaskar. Die Schriftstellerin sitzt am Piano.
Wer hätte je gedacht, dass ich noch an einen Hof berufen werden würde, um ein Konzert zu geben? Und gar jetzt, in meinem 60. Jahre, wo ich schlechter klimperte als bei uns Kinder, die kaum einige Monate Unterricht genommen haben. Allein wenn man so abenteuerlich in die weite Welt hinauszieht, kommt man gar häufig in die sonderbarsten Lagen und muss auf alles gefasst sein.
Schreibt Ida Pfeiffer in Reise nach Madagaskar von 1861. Das Instrument ist verstimmt, Tasten klemmen. Und Ida Pfeiffer ist keine Musikerin. Sie ist die berühmteste Weltreisende der Zeit und zu Gast bei der Königin in Madagaskar. Gabriele Habinger, Dozentin am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien.
Sie war in ihrer Zeit einfach eine Frau, die wirklich spektakuläre Reisen unternommen hat. Und da hat sie halt auch Wege gebahnt oder ist in Gegenden vorgedrungen, wo vorher noch kein westlicher, kein europäischer Reisende hingekommen ist. Und insbesondere dann auch die letzte Reise nach Madagaskar, ja, weil die war halt auch ein verrücktes Unterfangen. Ne? Das war sehr gefährlich eigentlich. Ja.
Ida Pfeiffer hat da bereits 5 Kontinente durchquert und 300.000 Kilometer zurückgelegt. Nach Madagaskar kommt sie nur durch eine List. Ein französischer Geschäftsmann hat eine Audienz bei der Königin ergattert und Ida Pfeiffer begleitet ihn. Doch der französische Geschäftsmann ist nicht so unschuldig, wie er tut. Er plant zusammen mit dem Sohn der Königin einen Staatsstreich. Dieser Plan fliegt auf.
Und nach einem zunächst sehr freundlichen, euphorischen Empfang wurde diese Reisegruppe festgesetzt, gefangen genommen. Und man fürchtete schon, dass sie hingerichtet werden. Das ist nicht passiert. Nach nicht allzu langer Zeit wurde ihnen dann die Ausreise genehmigt.
Ida Pfeiffer muss streng bewacht zurück in die Hafenstadt, viele Tagesmärsche entfernt. Sie bekommt Malaria, wird von Fieberkrämpfen geschüttelt, kann oft nicht selbst laufen. Erst Wochen später erreicht sie das Ziel und kann das Schiff nach Hause nehmen. Wer ist diese Frau, die Mitte des 19. Jahrhunderts allein um die Welt reist, Bücher schreibt und Abenteuer erlebt, während andere Damen ihrer Zeit von ein bisschen mehr Bildung und Unabhängigkeit nur träumen? Ida Pfeiffer wird 1797 in Wien geboren.
In der Rückschau gibt es schon einige Merkmale, die vielleicht darauf hinweisen, dass sie keine gewöhnliche weibliche Biografie verfolgen würde. Also als kleines Mädchen wurde sie sehr frei erzogen von ihrem Vater, der halt auch ein Anhänger der Aufklärung war, und sie durfte Knabenkleider tragen und spielte am liebsten mit Säbeln und Gewehren mit ihren Brüdern, wie sie selber in der Rückschau eben schreibt. Und das wurde aber dann abgebrochen, nachdem der Vater starb und die Mutter die Erziehung übernahm, musste sie Mädchenkleider tragen und sich eben in eine Mädchenerziehung fügen.
Auch Ida Pfeiffer muss eine Vernunftehe eingehen, mit einem viel älteren, verwitweten Mann. Sie bekommt 2 Söhne und als die endlich aus dem Haus sind und die Ehe nur noch auf dem Papier besteht, zieht Ida Pfeiffer los. Mit 44 Jahren. Die erste Reise führt nach Jerusalem.
Das war eine Pilgerreise ins Heilige Land. Und es ist halt tatsächlich so, dass es wenige Motive gab, wie Frauen Fernreisen unternehmen konnten. Und ein wesentliches Motiv war entweder Gesundheit oder eben religiöse Motive, also eine Pilgerfahrt zu unternehmen. Und in diese Tradition hat sich Ida Pfeiffer dann auch eingeordnet und gehofft, dass sie damit nicht absolut gesellschaftlich sanktioniert werden würde.
Trotzdem bekommt sie wenig Verständnis für ihre Pläne. Man bezeichnet sie als Närrin und überspannte Person. Doch Ida Pfeiffer lässt sich nicht beirren. Sie will raus in die Welt. Also legt sie sich eine praktische Kurzhaarfrisur zu, in einer Zeit, in der Frauen kunstvoll drapierte Korkenzieherlocken trugen. Dann geht es mit dem Dampfer die Donau hinab bis nach Konstantinopel, von dort weiter nach Palästina. Ida Pfeiffer besucht in Jerusalem die heiligen Stätten. Und weil sie schon mal in der Gegend ist, fährt sie weiter nach Damaskus, Beirut und Ägypten, wo sie auf die Pyramide des Cheops hochklettert. Sie schreibt in Reise in das Heilige Land, Konstantinopel, Palästina, Ägypten im Jahre 1842.
Ich sah den Nil tief unten fließen. Ich sah im Hinaufsteigen die ungeheuren Felsblöcke im Einzelnen und in ihrem Umfang. Und da begreift man wohl, dass diese Denkmäler mit Recht zu den 7 Wundern der Welt gezählt werden. Weithin konnte ich den Strom mit seinen vielen, vielen Armen und Kanälen verfolgen, bis sich der Horizont zu ihm herabneigte. Und lange saß ich da, schaute um mich und dachte an all meine Lieben daheim, mit denen ich so gerne die seligen Gefühle geteilt hätte.
Reisen ist zu dieser Zeit beschwerlich. Es geht nur langsam voran, mit dem Schiff, auf der Postkutsche, mit dem Ochsenkahn. Die Unterkünfte sind spartanisch. Ida Pfeiffer kann nicht viel Geld ausgeben. Sie hat sich die Mittel für die Fahrt mühsam zusammengespart, nachdem ihr Mann ihr Familienerbe durchgebracht hatte. Wo Wege gefährlich werden, schließt sie sich Karawanen oder Reisegruppen an. Sie lernt das Reiten und durchquert mit einem Kamel die Wüste.
Sie hat ein Reisetagebuch geführt und das sollte sicherlich nur für den privaten Gebrauch dienen. Ne? Also das wurde auch dann im Freundeskreis, im Kreis der Familie auch daraus vorgelesen. Und Verleger Jakob Dirnböck hat davon erfahren. Also der hat sie dann kontaktiert und gefragt, ob sie ihre Reiseerinnerungen nicht publizieren möchte.
Doch dann, kurz bevor ihre Reiseerinnerungen als Buch erscheinen sollen, holt sie ihr altes Leben ein.
Ihre eigene Familie, also die Brüder vor allem, forderten Einsichtnahme in das Manuskript. Also sie musste das zurückfordern vom Verleger, was ihr ausgesprochen unangenehm war, weil sie hat ja ein relativ oder ein selbstständiges Reiseleben geführt. Ja, und das war alles zunichte oder mehr oder weniger zunichte, als sie zu Hause war. Sie hat das dann zurückgefordert, das Manuskript, weil die Brüder hatten Angst, dass ihr guter Name in Misskredit kommen könnte. Und sie hat auch ein paar Passagen streichen müssen und dann wurde es publiziert, aber anonym.
Die gesellschaftlichen Grenzen, die Ida Pfeiffer unterwegs hinter sich gelassen hatte, werden zu Hause wieder spürbar. Aber das Buch wird dennoch zum Erfolg. Zum ersten Mal verdient Ida Pfeiffer Geld und sie kann erneut aufbrechen. Sie bereist zunächst Island und macht dann die erste Weltumrundung. Mit dem Segelschiff fährt sie nach Brasilien, gelangt in den Urwald. Von dort geht es nach Chile, Tahiti, China, Ostindien, Persien und Kleinasien. All ihre Abenteuer schreibt Ida Pfeiffer auf. Bald schon erscheinen die Bücher unter ihrem Namen. Vor allem die Leserinnen sind fasziniert, wie Ida Pfeiffer alle geografischen Grenzen sprengt und an Orte reist, die noch nie zuvor eine Europäerin gesehen hatte.
Na, mit der ersten Weltreise. Also da hat sie dann begonnen, eben zu sammeln. Ja? Also das war auch durchaus im Rahmen dessen, was europäische Reisende in dieser Zeit machten, auch Frauen, also die legten ja zum Teil große botanische Sammlungen an.
Das nötige Wissen hatte sich die emsige Ida Pfeiffer vorher in den Wiener Museen angeeignet. Pflanzen, Käfer, Schmetterlinge, aber auch Fische, Vögel sowie Mineralien, kleine Säugetiere. Viele der Funde verkauft sie nach den Reisen an Museen, um ihre Reisekasse aufzubessern. Der Naturforscher Alexander von Humboldt ist begeistert und empfängt sie in Berlin. Sie haben Unglaubliches durchgesetzt, ruft er aus und spornt sie an, weiterzumachen. Auch andere führende Wissenschaftler interessieren sich für sie und sie bekommt Einladungen und Empfehlungsschreiben in alle Teile der Welt. Ida Pfeiffer wird zu einer der beliebtesten Reiseautorinnen ihrer Zeit. Ida Pfeiffer ist nicht die einzige in ihrem Jahrhundert. Auch für die Schriftstellerin Fanny Lewald wird das Reisen zur Befreiung. Sie sucht Antworten und Freiheit im Denken. Wie könnte eine moderne Gesellschaft aussehen? Und welchen Platz haben die Frauen darin? Fanny Lewald wird 1811 in Königsberg in Ostpreußen geboren, in eine jüdische Kaufmannsfamilie, erzählt Gudrun Marci Böhnke, Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dortmund beim Institut für Diversitätsstudien.
Sie war als ältestes Kind zunächst der Liebling des Vaters und stand auch ganz in seiner Förderung. Allerdings nur bis zu dem Punkt, wo dann auch die Söhne kamen und bis sie dann in die Pubertät kam und sich in so eine weibliche Erziehung irgendwie gesellschaftlich erwartet begeben musste.
Studieren darf das hochbegabte Mädchen nicht, ihre Brüder schon. Auch die Liebe zu einem katholischen Theologen kann sie nicht ausleben. Ihr Vater ist dagegen. Eine arrangierte Ehe will Fanny Lewald nicht eingehen. Also bleibt sie im Elternhaus und schreibt Romane, in denen sie die Erlebnisse verarbeitet. Vor allem Jenny macht sie 1843 bekannt und verschafft ihr etwas, das für eine Frau ihrer Zeit fast noch wichtiger ist als Ruhm: finanzielle Unabhängigkeit. 1845 erlaubt ihr der Vater, sich in Berlin eine eigene Wohnung zu nehmen. Und Fanny Lewald findet den Mut zu reisen. Ermutigt von ihrem Cousin Heinrich Simon, der zu den fortschrittlichen Köpfen seiner Zeit gehört, später sitzt er in der Frankfurter Nationalversammlung. Er steht für Verfassung, Bildung und politische Teilhabe. Und für die Idee, dass ein Mensch sich nicht in die engen Grenzen fügen muss, die ihm Herkunft und Gesellschaft setzen. 1845 bis 1846 reist Fanny Lewald über die Schweiz nach Italien und blüht auf. Mailand, Genua, Florenz. Ihr Ziel ist Rom. Und sie schreibt ununterbrochen.
Sie hat viel Briefe geschrieben. Wenn es damals Instagram gegeben hätte, hätte die vermutlich Insta-Stories gemacht. Und ihre Eindrücke dort an ihre Familie, ihre Freunde in Königsberg verarbeitet und geschildert und hat die dann aber parallel, die hat die mehrfach verwendet. Ja, also zum einen als unmittelbaren Brief, dann aber auch in Tagebuchform. Dann hat sie auch die Tagebücher wieder in Romane einfließen lassen. Also die hat eigentlich auch schon den gesamten Medienverbund so auf der Kette gehabt und entsprechend diese Kanäle bespielt.
In Rom lernt Fanny Lewald in der Künstlerszene Adolf Starr kennen. Ein Philologe, Gymnasialprofessor und Schriftsteller aus Oldenburg, der sich unter anderem für liberale Ideen einsetzt und das politisch-deutsche Theater mitgestaltet. Für beide ist es eine leidenschaftliche Begegnung voller Inspiration. Doch Adolf Starr ist bereits verheiratet und es wird noch Jahre dauern, bis Starr sich von seiner Frau trennt und Fanny Lewald heiraten kann. Das ist 1855. Da ist Fanny Lewald dann mittlerweile 44 Jahre alt. Nach ihrer Italienreise kehrt Fanny Lewald erstmal nach Berlin zurück und gründet dort einen Salon. Das Lewaldsche Wohnzimmer heißt er am Anfang. Ein Ort, an dem Literatur, Politik und Gesellschaft zusammenkommen. Wie schon bei Sophie von La Roche rund 80 Jahre zuvor.
Also Franz Liszt war wohl da, Gottfried Keller war da, Paul Heyse war da, sogar Theodor Fontane. Also das war wirklich so ein intellektuelles Nest, wo Musik, Kultur, Literatur, Politik sich mit getroffen hat. Und wir können ganz sicher sein, dass sie nicht nur Schnittchen gereicht hat, sondern die hat heftig mitdiskutiert.
Die Gesellschaft ist zu der Zeit im Umbruch. Deutschland existiert noch nicht als einheitlicher Staat. Die Fürsten zahlreicher Kleinstaaten halten an der alten Ordnung von Zensur und Überwachung fest, während immer mehr Menschen Freiheit und Mitbestimmung fordern. Diese Spannungen entladen sich in der sogenannten 1848er Revolution, die scheitert. Fanny Lewald erlebt diese Zeit in Paris und Berlin und diskutiert in ihrem Salon leidenschaftlich mit. Ihr geht es besonders um die Stellung der Frau. Auch dafür geht Fanny Lewald immer wieder auf Reisen, um zu schauen, wie andere Gesellschaften sich organisieren, demokratischer, gebildeter, mit mehr Platz für die Frauen. Vor allem in England und Schottland stellt sie fest, dass Frauen viel selbstständiger und freier ins öffentliche Leben eingebunden werden. Allein, dass Frauen Omnibus fahren oder sich zu Fuß oder zu Pferd draußen bewegen, ist für Fanny Lewald ein Zeichen für Unabhängigkeit.
Sie hat sich da auch explizit an Männer gewandt und gesagt, also ihr müsst jetzt mal den Frauen das mit erleichtern. Ihr werdet davon profitieren, ihr werdet nämlich bürdenlos und es ist auch nicht mehr so langweilig, sich mit den Frauen zu unterhalten, wenn die das dürfen. Aber sie hat auch die Frauen selbst eben aufgefordert und sie hat in ihren Schriften auch immer Frauen gezeichnet, die ihre eigenen Entscheidungen treffen, die mutig auftreten, die sich beteiligen an Diskursen. Also sie konnte mit dieser Weibchenart immer 3 Meter hinter den Männern herzugehen und nichts zu sagen und nur in Ohnmacht zu fallen, da konnte sie nichts mit anfangen.
Fanny Lewald ist selbstständig, behält trotz ihrer Heirat mit Adolf Starr den eigenen Namen und verdient als Schriftstellerin ihr eigenes Geld. Sie schreibt, um zu reisen und reist, um zu schreiben. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ganz im Sinne der Aufklärung, sagt die Germanistin Marci Bönke.
Und vor allen Dingen hat sie gesagt, dass es wichtiger ist, dass man sich selbst treu bleibt und seinen eigenen Wert erhält, als dass man seine eigenen Überzeugungen opfert für ein Leben in einer Konvenienzehe oder sonst was.
Und wenn die Gesellschaft noch nicht so weit ist, muss man die Gesellschaft verändern, so die Haltung von Fanny Lewald. Ihr damals mutiges Leben, das vorgesehene Rollen sprengte, hat zumindest in ihrem persönlichen Wirkkreis einiges verändert und damalige Konventionen und gesellschaftliche Grenzen verschoben. Das Reisen hat sie dabei unterstützt. Sie hat vorgegebene Wege verlassen, neue Denkweisen kennengelernt und Erfahrungen von Freiheit machen können. Und damit? Grenzen für Frauen verschoben.
Reisepionierinnen. Wie schreibende Frauen ihre gesellschaftlichen Grenzen verschoben haben im 18. und im 19. Jahrhundert. Von Anna Küch. Mutige und unkonventionelle Frauen und ihr Einsatz für Bildung. So überraschend es klingen mag, aber es gibt Schnittmengen zwischen einer Sophie von La Roche und einer Dolly Parton. Die schillernde Country Queen aus den USA ist heute nicht nur eine musikalische Ikone, sondern wird auch als soziales Gewissen der Nation betitelt. Sie setzt sich ein für Bildungschancen und Gleichberechtigung und eint derzeit viele in einem politisch gespaltenen Land. Den Link findet ihr in den Shownotes.